Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Flo ist wieder mit am Start und wir sprechen heute über den Rest der UFC Fight Night. Holloway gegen Rodriguez. Wie geht's dir, mein Freund?
Ich kann definitiv nicht klagen. Ich freue mich wie immer mit dir zu sprechen. Bin sehr gespannt, welchen Input, welche Seite du mir noch als Betrachter zu dieser Fight Night gibst. Häufig ist es ganz geil, mal so zusätzliche Meinungen und Stimmen zu hören und in seinem eigenen Bild, in seiner eigenen Wahrnehmung vielleicht ein bisschen hinterfragt oder erweitert zu werden. Ich liebe es, über MMA zu reden, vor allem natürlich mit dir.
Ja, im vergangenen Wochenende, da konnte man ja wieder MMA schauen und zwar MMA der höchsten Qualitätsstufe, so möchte ich es mal nennen. Wir haben über den Main Event gesprochen, Holloway gegen Rodriguez, feines Tänzchen. Dann gab es ja etwas Heavy Metal im Co-Main Event zwischen den beiden Heavyweights. 32 Sekunden hat es gedauert. Und dann haben wir gesehen auf der Mitte der Main Card, dass Felicia Phenom Spencer, die Kanadierin, relativ beeindruckend zurückgekommen ist. Sie bezeichnet sich ja selbst als MMA-Grappler, weiß, dass ihre Stärken im Clinch, am Zaun und vor allem auf dem Boden zur Geltung kommen und hat das gegen Lia Letson relativ beeindruckend gezeigt.
Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass sie sich selbst so stilistisch bezeichnet, aber das trifft sehr, sehr gut. Also Cage-Wrestling vielleicht. Das Ringen an der Käfigwand, das ist natürlich eine Disziplin, die es nur in dem Sport gibt. Und ja, gut, das ist ja, wie viele Minuten von den 15 schätzt du, war sie mit Letzten im Clinch am Käfig? Also 12, 13 waren es auf jeden Fall. Die Fahrtrichtung war von Anfang an klar, wurde von Anfang an klar, macht sofort den Druck, will ja am Käfig halt grinden und schafft das wirklich eindrucksvoll. Eigentlich die komplette erste Runde lang, regelmäßig wirklich auch eklige Ellenbogen reingebracht. Ist ja natürlich eine recht vernichtende Technik und ich hatte auch wirklich sehr früh das Gefühl, als ob Lia Letson die Entscheidung, da in den Oktagon zu treten, ein bisschen hinterfragt und bereut.
Er hat bis zum Ende wacker durchgehalten, das muss man ihr geben, aber Chance hatte sie keine. Und zu deiner Frage mit der Kontrollzeit, Runde 1, 4 Minuten 22 Sekunden, Runde 2, 4 Minuten 21 Sekunden, Runde 3, 3 Minuten 15 Sekunden für Felicia Spencer. Das war nicht nur Einbahnstraße, das war ein 24-Tonner, der über ein Fahrrad gefahren ist, so möchte ich es mal sagen.
Ja, so kann man es ausdrücken, ja, nicht schlecht. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich noch so viel mehr zum Kampf sagen soll, außer dass man auch so diszipliniert solch einen Gameplan natürlich erstmal runterarbeiten muss, dass man auch in der Niederlage dann natürlich auch irgendwo einen Hut von der Toughness ziehen muss, egal bei welchem Athleten. Denn den hat auf jeden Fall Lia Letson bewiesen. Ich meine, wir hatten auf der gleichen Karte auch einen Kampf, wo nach Runde 2 der ähnlich eindeutig, ich würde fast sagen, Spencer war noch eindeutiger, aber der auf jeden Fall auch sehr eindeutig verlief und eine Athletin gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, wenn man es mal plump ausdrücken will. Ich glaube, das ist heute nicht mein Tag. Lia Letson hat das ja ertragen, ja, Runde 3 sogar nochmal einen Takedown geholt. So sehr früh zu Beginn, das hat mich auch überrascht, da so ein Herz zu beweisen und letztendlich ja dann doch auch nochmal so einen Funken Hoffnung und Siegeswillen durchblitzen lassen. Also sportlich kann sie sich natürlich nicht so wirklich auf die Schulter klopfen, aber Charakter und Herz hat sie definitiv bewiesen.
Das auf jeden Fall und das haben wir ja in einer der vorangegangenen Ausgaben schon gesagt, dass sie nicht nur intelligent ist und 2 Studienabschlüsse hat, sondern dass sie auch bei der Luftwaffe gedient hat, dass sie Soldatin ist. Ich habe übrigens mit Katharina Lehner gesprochen und die beiden waren zusammen bei der 28. Staffel von The Ultimate Fighter, zusammen im Ultimate Fighter Haus. Und sie hat gesagt, Lia Letson, weil ich meine Frage war ursprünglich, ja, Taekwondo, Karate-Hintergrund, ist da irgendwie Black Belt und relativ beschlagen. Sie hat gemeint, ja, geht so. Die ist am Boden richtig gut. Wenn die Kontrollpositionen hat, wenn die Side-Control hat oder eine vielversprechende Position einnehmen kann, hat die gesagt, ist sie physisch stark, gut in der Positionierung und kann da echt verheerenden Schaden anrichten. Das hat man hier so nicht erkennen können. Du hast gesagt, in der dritten Runde hatte sie so 50 Sekunden Kontrollzeit bei dem einen Takedown, der durchgegangen ist. Ansonsten war es das, aber das war die Meinung von Katharina Lehner und das zeigt ja wiederum, wie gut das Ground Game, wie gut die Cage Work, die Cage Control und das Grappling von Felicia Spencer sind. Denn wenn man eine Frau, die, und das ist Katharina Lehner, die das sagt, eine der besten deutschen Kämpferinnen, wenn man eine Frau, die physisch solide ist, so rumschiebt, die Takedowns schafft, die Positionen kontrolliert, dann heißt das ganz einfach, du hast nicht nur deine Hausaufgaben gemacht, dann heißt das ganz einfach, du kannst das richtig, richtig gut.
Ja, war, glaube ich, auch eine recht hohe Leistungsdichte tatsächlich, diese Staffel. Der Macy Chiasson gewonnen, soweit ich da richtig informiert bin. Habe mal mitbekommen, dass Robert Whittaker wohl irgendwie Coach wäre, hat Katharina Lehner auch nicht allzu positive Worte zu verloren. Ich zugegeben sehr überrascht. Ich finde den, dann könnte man vielleicht sagen, in seiner äußeren Darstellung, kann man ja auch immer irgendwo sich bewusst machen, finde ich den super sympathisch.
Nach über 10 Jahren beim Fernsehen kann ich dir und euch eines sagen.
Two
50% der
Faces.
Leute, 50% der Leute, von denen man denkt, echt in Ordnung, sind echt in Ordnung. Die anderen 50% sind das krasse Gegenteil. Bei Moderatoren, Kommentatoren, das ist bei Schauspielern so, bei Sportlern. Ich habe ja wirklich viel erlebt in der Zeit. Manchmal täuscht man sich richtig und Katharina Lehner ist ja mega geradeaus. Also die schenkt dir ja reinsten Wein ein und wenn die das sagt, bin ich versucht, das hundertprozentig zu glauben.
Ich bin, also ich möchte wirklich nicht sagen, dass Katharina lügt, weil warum sollte sie? Man kann natürlich auch Leute irgendwie auf einem falschen Fuß erwischen, an einem falschen Tag, aber als Coach hatte der wirklich sehr seltsames Verhalten dargestellt. Ich gucke mir halt richtig Whittaker Podcast und so an. Grange TV heißt sein Kanal. Also wenn man sich den mal da irgendwie mit Mark Hunt oder Tuivasa oder Volkanovski unterhalten sieht, lachst du dich mit kaputt oder Craig Jones oder was weiß ich wen.
Solche Leute gibt es halt auch, ne? Die so in ihrer Blase mit ihren Freunden, mit ihrer Familie super interagieren und funktionieren und alles andere ist denen egal.
So muss es offenbar sein, ja. Fand ich trotzdem ein bisschen komisch, ein bisschen überraschend. Naja, darum soll es nicht gehen. Macy Chiasson hat auf jeden Fall die Staffel gewonnen, hat offenbar ja, die Top-Control von Lia Leadsom auch überstanden. Letztendlich ja, wurde dazu irgendwie auch, würde ich sagen, alles gesagt. Ich hoffe mal, Lia Leadsom wird jetzt aktiver sein in der UFC. Wenn du auch gerade gesagt hast, sie hat in der Luftwaffe gedient, heißt, sie ist nicht mehr aktiv.
So wie ich das verstanden habe, dient sie nicht mehr und will sich jetzt wieder mehr aufs MMA konzentrieren, war aber
Okay.
auch ein paar Jahre deswegen weg, weil sie Probleme mit den Weight Cuts hatte. Das sind bei mir ein paar rote Flaggen. Im Federgewicht ist ja eher Weight Cutting nicht so ein großes Thema. Wir kennen die Story von Norma Dumont, die sagt, ich fühle mich hier super wohl jetzt in dieser Gewichtsklasse. Ja, keine Ahnung. Also ich will die auf jeden Fall nochmal sehen. Hat mir imponiert, wie sie sich da durchgeackert hat. Das war ja definitiv nicht ihr Tag. Also die Mathematiklehrerin Felicia Spencer hat sich das gut ausgerechnet, ist übrigens immer noch als Lehrerin tätig, Fachgebiet Algebra, da schüttelt es mich und schaudert es mich. Also Mathe war nie so mein Ding. Aber ja, guter Gameplan, gut durchgezogen, Respekt an die gute Frau. Und jetzt möchte ich sie gerne gegen Norma Dumont sehen. Also wieder
Lia Leadsom,
Titelchance.
aber Felicia Spencer, die kommt doch aus einem Kampf gegen sie.
Ich würde sie noch mal gerne sehen. Das ist
Okay.
so mein Gefühl, ich würde sie gerne nochmal gegen Norma Dumont sehen. Also Spencer sind wir uns einig, also ob man die jetzt gegen Dumont setzt oder gegen eine Aspen Ladd oder was weiß ich. Wir sind uns alle einig, einen Titelkampf hat sie noch in Klammern nicht verdient. Also sie hat ja gegen Amanda Nunes einen Titelkampf gehabt, hat da 5 Runden durchgehalten, hat auch gegen Cyborg über die Distanz gekämpft, aber Felicia Spencer muss ein, zwei Siege wieder einheimsen, um dann vielleicht mal Ansprüche anmelden zu können. Ich würde noch mal gerne den Kampf gegen Norma Dumont sehen. Ich bin ganz ehrlich.
Ja, ist halt zugegeben recht einfach eine Gewichtsklasse, wo man so sechs Optionen oder sieben oder so vor dem Gesicht hat.
True that, ja.
Vielleicht bist du da gar nicht so verkehrt unterwegs. Ja,
Wer weiß.
Ich habe gerade mir so ein bisschen nochmal mit mich gefragt, warum denn Aspen Ladd? Die hat doch gerade verloren. Wer hatten die nochmal besiegt? Normandie Mont. Okay. Es scheinen alle Pfeile in die Richtung zu zeigen. Vielleicht ist es wirklich,
Ja,
ist
der
wirklich Zeit für ein
Robin Hood
Rematch.
aus Niederbayern hat noch ein paar Pfeile im Köcher für euch. Und auch Kaylin Williams hat angelegt und voll ins Schwarze getroffen. In der dritten Runde gegen Miguel Caramel Thunder Baeza hat er gewonnen. Und da muss ich mir auch, hörst du das Geräusch? Ich muss mir wieder auf die Schulter klopfen. Muss mir wieder auf die Schulter klopfen. Ich hab's gesagt. Ich glaube, Chaos Williams war sogar der Außenseiter in diesem Kampf. Aber ihr könnt es bei kampftipps.de übrigens nachverfolgen. Ich habe auf Chaos Williams gesetzt durch K.O. und er hat Miguel Baeza durch TKO besiegt in Runde 3 nach 1 Minute und 2 Sekunden. Baeza hat gut gekämpft, fand ich. Aber Kalen Williams und seine Power, ich sag's dir, wenn der die Puzzleteile zusammenlegt, wenn der noch ein paar Anpassungen macht, er ist 27, der Typ hat so eine Physis, hat hier im Weltergewicht 1,96 Reichweite. Das ist
Das
eine
ist echt.
Hausmarke. Die Reichweite und die Power, das hat keiner so in Kombination. Der Typ ist das absolute Dark Horse in dieser Division. Wenn der die Puzzleteile richtig zusammensteckt, ich sag dir, das wird so eine Wumme. Ich rechne echt mit dem. Ich rechne wirklich mit dem.
Ich glaube, da hat auch einfach das richtige Mindset. Muss man natürlich auch schauen, sollte es mal so weit kommen. Und ja, vermutlich wird es kommen. Wie gut kommt der Mann aus, wirklich auch mal vielleicht klar verlieren, wieder zurück. Aber ich würde dem so vom ersten Bauchgefühl irgendwie auch das zutrauen, dass er das ganz gut abschütteln kann, dran lernt, noch ein bisschen größer wird und weiter seinen Film fährt. Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe ja recht große Stücke irgendwo auf Miguel Baeza gesetzt, tue das auch nach wie vor, habe ja irgendwo, glaube ich, so ein bisschen durchklingen lassen, dass ich eigentlich glaube, hier besiegt Technik, rohe Power, sage ich mal, sehr plump runtergebrochen. Wir hatten in der letzten Folge das Gespräch über den Einfluss des kleinen Oktagons. Habe ich mir bis zu der Frage zu Holloway zugegeben keine Gedanken drüber gemacht. Also möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich mir direkt dachte, ach, das ist der Faktor, weswegen Baeza den Kampf nicht gewonnen hat. Hätte mir halt gut vorstellen können, dass ihm die paar Meter nochmal mit dem Gameplan ganz gut getan hätten. Aber am Ende des Tages, ja, braucht Chaos Williams wirklich kleine Sequenzen und er nutzt sie.
Was sagst du zu den Heel Hooks und Leg Lock und Ankle Lock Versuchen zu Beginn von Baeza? Fand ich nicht so gut. Gegen den Mann mit der, mein, zur Erklärung für alle, die im Grappling nicht so bewandert sind, wenn du nach Leg Locks irgendwie fischst, vor allem in der frühen Phase eines solchen Kampfes gegen den explosiven Gegner, ist das immer ein großes Risiko, weil für die Leg Locks brauchst du eigentlich für die Setups beide Hände, beide Arme und dein Oberkörper ist halt komplett frei und wir haben es ein paar Mal gesehen. Chaos Williams hat sich gut verteidigt, hat sich gut positioniert und hat dann
Und hat
Baeza
Schaden gemacht.
ordentlich eingeschenkt. Also, ich weiß nicht, ob, ja, auf der anderen Seite, wenn es halt klappt, bist du der Held vom Erdbeerfeld, aber hier hat er Wechselgeld bezahlt, möchte ich mal meinen.
Ja, man muss halt sich fairerweise vor Augen führen, wie die Situation entstanden ist. Also die entsteht ganz komisch aus einer Situation, in der beide treten, dann bei Esa so ein bisschen das Gleichgewicht verliert, aber halt das Bein noch greifen kann. Wenn du es dann halt gegriffen hast, dann verstehe ich, dass du daran festhältst. Also glaub nicht, dass der sich von vornherein gedacht hat, als er die Runde 2 begonnen hat, wie wäre es denn, wenn ich auf den Boden gehe und dein Bein greife?
Ja, aber mehr so
Aber
notgedrungen,
es
tatsächlich,
ist
das
halt so entstanden und ja, dann.
habe ich unterschlagen und dann hat das einfach versucht, hat 5 Submission Attempts angesetzt in der ersten Runde. Wenn du es machst, musst du es auch in der ersten Runde machen, möchte ich meinen, weil du bist der Gegner noch griffig, noch nicht so verschwitzt, da war noch kein Blut im Spiel und so weiter.
Naja, aber
Aber
du bist BJJ Black Belt, willst eigentlich treten, verlierst das Gleichgewicht, da hast du einen Fuß gegriffen. Was willst du machen? Also jetzt wirklich mal, willst du dich dann da wirklich versuchen rauszuschwimmen und die Chance wirklich komplett fallen lassen? Ich habe schon verstanden, als sich das so angeboten hat, das zu versuchen.
ich hätte versucht zu passieren. Bin aber vielleicht nur ich. Vielleicht schaue ich einfach zu viele Brazilian-Jiu-Jitsu-Tapes. Das kann auch gut sein.
Aber stand nicht Williams zu Beginn einfach?
Ja, aber wenn du, ja, du kannst ja auch mit einem Leglock in den Sweep oder in den Pass reingehen. Also das wäre so einfach meine Vermutung gewesen. Sei es drum, also erste Runde verliert er klar. Die zweite war wesentlich knapper, möchte ich mal sagen. Aber ich würde sie auch Williams geben und
Wer
in.
gewinnt Runde 1? Klar. Ich fand die echt, da ist noch relativ wenig passiert irgendwie.
Also Runde 1 würde ich Williams geben.
Ja.
Effektives Grappling. ist, wenn was dabei rauskommt, und das ist es nicht bei 5 Submission Attempts, die er alle gut verteidigt hat, aber er hat für mich gefühlt 5-mal so viel Treffer gelandet in der ersten Runde.
Sorry, ich hab den Helok in Runde 1 geschoben, gedanklich. Ich habe da meine Notizen ein bisschen vertauscht. Ich habe die ersten 3 Minuten der Runde 1 irgendwie in so einem ersten Abschnitt beschrieben. Das hat mich
Ja.
gerade ein bisschen verwirrt, denn die war, ja, hatte so 2 Kapitel die Runde.
Ja.
Da war ich gedanklich kurz ein bisschen drauf.
Schaden hat Williams gemacht. Deutliche Treffer hat
Auch
Williams
nämlich
gelandet.
letztendlich, ja. Man hatte das Gefühl, er schlägt härter. Ja, die dritte zum Bein, gut, die war, kam dann auch eher in Runde 2, ne? Noch summiert er zumindest dazu, die ersten Treffer hat Bayeza gelandet. Also, ich fand, über die ersten 3 Minuten konnte man sich noch streiten,
War
aber
ein
gut,
guter
ja.
Kampf, war ein guter Kampf, auf jeden Fall, und war viel zu sehen, aber man hat einfach unterm Strich nimmt man eines mit, wenn du Williams Platz lässt und wenn du Williams wirklich voll treffen lässt, gibt es einfach wenige, die das fressen können in der Gewichtsklasse. Der Typ hat einen Pfund, sein Timing wird immer besser. Was mir viel Hoffnung gibt bei seiner Entwicklung, ist diese Leglock-Defense in der ersten Runde. Da ist er null fahrig geworden. Da ist überhaupt nicht hektisch geworden. Da hat er einfach das Ding ausgestanden. Das war ja Heel-Hook, Straight Ankle Lock, dann wieder
Ja.
rumgedreht, andere Seite probiert. Also da hat er einiges abspulen müssen an Verteidigungstechniken, ist da sehr, sehr ruhig geblieben, hat die Kontenance bewahrt und hat seine Öffnungen sogar gefunden, hat für mich diese Runde gewonnen durch das Ground and Pound. Und das hat mich beeindruckt, das hat mir gezeigt, der arbeitet, der ackert, der setzt die Häkchen. So, das muss ich verbessern, das muss ich verbessern. Das war wieder so eine Evolutionsstufe von ihm im Oktagon. Und er finisht den Gegner dann auch wieder in Runde 3 und da gibt es einem wieder das Gefühl, was man sagt. So, die ersten beiden UFC-Kämpfe waren ja diese Blitz-KOs, wo er, glaube ich, insgesamt keine Minute für die beiden Kämpfe braucht. Dann einmal gegen Pereira, gut, da hat er wahrscheinlich so diesen Grappling-Defizit-Haken dann jetzt ein bisschen wieder gesetzt im Training und hat da ein bisschen stärker dran gearbeitet und jetzt finisht er wieder einen Gegner. Das ja, gibt mir ein gutes Gefühl bei dem Mann. Also ich glaube, da ist eine Entwicklung da und eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht.
Ja, verstehe ich. Bin ich bei dir? Vielleicht die Lorbeeren, die ich mir noch ein bisschen dazu holen, abholen kann. Und 1, 2 brauche ich zu dem Kampf auch, wenn ich da schon auf Lobeshymnen im Vorhinein auf Baeza verloren habe. Ich war beim besten Willen nicht überzeugt von, dass Kairos Williams den ähnlich schnell ausnocken wird und habe gesagt, unterschätzt nicht das Kind von Baeza. Das wird diese Knockout-Power auf jeden Fall auch ja, testen. Und das muss man dem Mann auf jeden Fall zusprechen. Wenn wir das bei Holloway so lobend machen, gut, das sind nochmal andere Dimensionen. Aber Kinn bewiesen hat Baeza. Und ich dachte halt, weil ich von diesem Kinn überzeugt war, dass dann letztendlich Technik diesen Kampf besiegen wird. Aber es kann dann halt auch nochmal härter offenbar einschlagen.
Ich habe mir im letzten Kampf gedacht von Kairos Williams gegen Matthew Semelsberger. Semelsberger ist auch ein harter Knochen. Also UFC ist einfach nicht nur technisch und bei Grapplern und bei Strikern so das Aushängeschild für mich im MMA. Du hast auch athletisch und von der Einstellung hier die besten Leute der Welt. Das siehst du jedes Wochenende und das ist jetzt nicht die Top-Card des Jahres gewesen, aber du hast auch auf den Prelims Leute, wo du sagst, Alter, die haben eine Einstellung, die haben ein Mindset, die sterben dir lieber, als dass die irgendwie klein beigeben. Und das ist auch eine Qualität, das ist sogar eine ganz wichtige. Das haben wir ja in der vergangenen Ausgabe bei Max Holloway explizit beleuchtet. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was manche Leute da im Oktagon lassen in diesen 15 beziehungsweise 25 Minuten.
Auf jeden Fall. Also ich muss dann noch eine kurze Fahne schwingen für One. Also das ist auch ein Niveau, wo man auch wirklich Schlachten sieht. Da finde ich es halt noch verrückter irgendwie, dass es auf so einem asiatischen Markt ist, dass ich das gratis bei YouTube gucken kann und irgendwie es kein Mensch mitbekommt. Also ich verstehe halt diesen Mindset, Alter, ich bin auf der größten Bühne der Welt. Ich muss hier einfach, ich kann hier nicht irgendwie kampflos untergehen.
Ja, verstehe, was du meinst.
Finde es halt irgendwie nochmal krasser. Also, ja, klar, in Asien wird irgendwie auch nochmal dieser Fighter-Spirit ein bisschen anders vermittelt. Da habe ich auch noch mehr das Gefühl, Anerkennung vor Verlierern irgendwie zu erleben. Also, beide geben, wenn sie irgendwo noch körperlich in der Lage dazu sind, Interview, irgendwie diese Inszenierung wird auch so, beides sind Helden, so ein bisschen derartig inszeniert. Das zumindest wollte ich irgendwo dann noch ein bisschen klarstellen. Die Fahne musste geschwungen werden, meiner Meinung nach. Also UFC ist schon auch nicht die einzige Organisation, in der man das sieht,
Um
aber
Gottes Willen.
diese wie häufig man Kämpfer auf Top-Niveau sieht und Leute mit solch einem Spirit und Athleten, bei denen man auch merkt, da ist einfach der Lebensweg drauf ausgerichtet. Ich bin Kampfsportler. Ja, ist schon beeindruckend. Also kleinreden möchtest du beim besten Willen nicht. Ich möchte nur sagen, in Asien gibt es das schon auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt das Ganze auch in Deutschland. Also ich freue mich ja, nächste Woche werde ich bei GMC kommentieren in Oberhausen. GMC 26 und das wird tatsächlich mein erstes Live-Event seit 2 Jahren. Unfassbar. Unfassbar. Also ich freue mich sowas von drauf. Nein, es sind nicht ganz 2 Jahre. Vor dem ersten Lockdown habe ich GMC in München gesehen, im März 2020. Das müsste so eine Woche vor dem ersten Lockdown gewesen sein. Aber jetzt meine erste Live-Veranstaltung, bei der ich auch selbst wieder am Ring oder Octagon, kommt ja darauf an, ob ich Wrestling, Boxen oder MMA mache, bin. Da freue ich mich. Ich hoffe, ich werde nicht zu sentimental, zu emotional. Das ist schon so ein Comeback-Gefühl irgendwie. Wenn du 2 Jahre kein Live-Publikum hast oder irgendwie nicht irgend am Ring oder am Oktagon kommentierst oder mit Kämpfern und oder Wrestlern irgendwie interagierst, das hat mir verdammt gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir total gefehlt.
Du, verstehe ich komplett. Also ich glaube, es ist einfach nochmal auch nochmal ganz, ganz andere Energie. Für mich auch, hatten die ja auch schon im Vorhinein gesprochen, kann man auch hier, finde ich, so ehrlich kommunizieren. Für mich auch immer so ein Grund, warum ich O-Ton schaue. Bisschen auch, glaube ich, einfach so mache ich das halt immer. Dann ist man, ne, Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist man so ein bisschen festgefahren. Aber ich glaube auch tatsächlich, dein Kommentieren wird sich ein bisschen verändern. Und ich glaube, hier und da wird natürlich auch die Emotion durchkommen durch die Stimme. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe dich ja quasi breit getreten, dass ich da auch anreise. Hast mir dann da ja auch zumindest keine Steine in den Weg gelegt. So vorsichtig würde ich es auf jeden Fall vielleicht mal formulieren. Eventuell fange ich ja in Bild und Ton erste Emotionen von dir ein.
Sehr, sehr
Man
gut.
darf gespannt sein.
Morgen bekommst du übrigens Post, das kann ich dir schon verraten. Aber wir verraten nicht, was da drin ist. Wir verraten aber, wer der Gewinner ist des ersten Kampfes der Main Card. Da hat Song Yadong per Headkick und Punches Julio Arce besiegt in Runde 2 nach 1:35. Ich muss gestehen, die zweite Runde habe ich fast nicht mitbekommen, weil, ihr erinnert euch vielleicht, die Tonprobleme allgegenwärtig waren. Man kann es auch im Real Life nochmal hören, dass in der zweiten Runde die Hälfte der Runde nur der englische Kommentar zu hören ist und ich steige dann irgendwie mit dem Headkick wieder ein. War ein bisschen schade, aber Flo, du bist auf der Couch gefläzt und hast da dir das Ganze mit dem Leitgetränk in der Hand reingezogen. Was ist denn da passiert? Verrat's mir doch mal.
Also im ganzen Kampf nehme ich an. Ich würde jetzt dir vermutlich nicht nur Runde 2 beschreiben. Ja, war zu Beginn ein recht taktisches Duell im Stand, fand ich. Beide mit Respekt voreinander, würde ich behaupten. Beide auch, ja, sich der Kräfte des Gegners bewusst. Aas kassiert, oder Aase, Arse, ne,
Arse.
kassiert nicht allzu viel,
Sie.
zeigt in vielen Sequenzen auch echt gutes Head-Movement, finde ich. Wir haben ja Song Yadong auch einfach schon gute Qualitäten zugesprochen. Dementsprechend muss man da natürlich auch Maid-Bewegungen gegen solch einen guten Mann mal lobend erwähnen. Aber ich würde sagen, auch Runde 1 gewinnt Yadong. Wie gesagt, ne, eher dafür, dass wir auch im Vorhinein gesagt haben, gut und gerne könnte das ein Showstealer werden, könnte Fight of the Night werden, eventuell sogar. Wenn man sich solche Worte im Vorhinein vor Augen führt, eine eher ereignisarme Runde 1. Aber ich war gespannt. Also da kann ja auch einfach Elektrizität in der Luft liegen, wenn solche hochklassigen Fighter sich abtasten. Ja, und in Runde 2 geht die Runde. Ja, schaltet so ein bisschen in Runde zwei, in den Gang zwei, würde ich behaupten, geht so ein bisschen schneller los, aber ist stilistisch zu Beginn noch relativ ähnlich, würde ich behaupten, bis Yadong dann so wenige Sekunden hintereinander erstmal in Ellenbogen landet und dann eben diesen von dir angesprochenen und dann auch noch miterlebten High Kick. Ja, das Anfang vom Ende, alles wackelt, deutlich auch, wie ich finde. Wird dann noch mit zwei weiteren Rechten zu Boden geschlagen und mit ein wenig Ground and Pound gefinisht. Gutes Stoppage auch, gerade gar nicht vor Augen, welcher Ref das war. Ground and Pound ist relativ wenig dann noch hinterhergekommen. Eindrucksvolle Leistung, würde ich behaupten. Letztendlich schon auch, aber auch von beiden. Ich glaube, das geht an vielen Leuten vorbei, wie gut dieses Head Movement dann letztendlich war. Ich würde eigentlich auch sagen, alles kann da muss da zumindest nicht irgendwie allzu sehr in der dunkelsten Ecke sich verkriechen, aber ist natürlich auch immer fraglich, wie sehr da so ein verbissener Wettkampfsportler diese positiven Dinge vor allem hier Montagabend bereits so sehen kann.
Ich möchte manchmal ein bisschen in die Zukunft schauen können, so an der Glaskugel reiben, und ich möchte wissen, was wir uns in 5 Jahren erzählen über Song Yadong. Die Nummer 15 im Bantamgewicht mit 23 Jahren, 18 Profisiege mit 23 Jahren, bei 5 Niederlagen, sehr, sehr ordentlich, möchte ich mal meinen.
Definitiv.
Das kann theoretisch eine UFC-Bilderbuchkarriere sein. Ich meine, der hat jetzt seit 2017 9 Kämpfe in der UFC bestritten und hat nur einen verloren. Hatte dieses Bilderbuch-Debüt vor heimischem Publikum, wo man so mit der Initialzündung merkt, Junge, das kann was werden. Der Typ hat was drauf. Und ich sage es deutlich, so wie ich es mir denke, wie ich es mir ehrlich denke, das ist das größte männliche Talent aus diesem Land. Und ich meine China. Song Yadong.
Ja, ich google ihn gerade. Es gibt noch so einen Mongolen. Der ist auch für mich gerade so ein ganz, ganz heißer Kandidat. Ich glaube, das ist hier Bad Grell. Im Bantamgewicht die ersten 3 Kämpfe alle in der ersten Runde durch Knockout gewonnen. Gibt auch auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum noch ein, zwei Prospects, aber Song Yadong ist halt deutlich weitere Wege schon gelaufen. Und letztendlich ist das ja auch, wenn du sagst, du, es gibt da noch einen vielversprechenden Nichts, was man dem Mann wegnehmen will. Also ich bin komplett bei dir. Den Blick in die Glaskugel möchte ich nicht werfen, auch wenn ich es dürfte, weil ich einfach schön finde und ich glaube, man würde sich einiges an Zauber und Spannung nehmen, das noch ungewiss vor sich zu haben. Aber ja, heiß drauf bin ich definitiv, ja.
Ja, es ist halt auch so, dass er nicht nur gelaufen ist, sondern er hat ja auch einen guten Busfahrer. Er hat Uriah Faber, und wenn er auf den hört, dude, sky's the limit. Also Song Yadong kann was reißen. Kompliment auch an Julio Arce für die gute erste Runde. Ich muss halt sagen, diese Schulman-Schüler, schwieriges Wort, ich denke manchmal, da ginge mehr. Ich sag's, wie ich es mir denke. Auch hier bin ich ehrlich, ich bin kein Fan von Tiger Schulman. Mir wird da oft zu viel auf Toughness gesetzt und auf diesen, ja, Punkt, ich bin ein Fighter, ich bin ein Grinder. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Tiger Schulman, aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Präferenz.
Ich hab's auf den Lippen. Es wurde sogar in der Live-Übertragung angesprochen. Wer kommt noch aus dem Gym? Größter Name?
Ah, da sind einige, die da dabei sind.
Echt? Naja, gut. Ja, ich weiß jetzt, da bin ich dann vielleicht doch auch einfach nicht gut genug drin.
Shane
Und da
Burgos
ich,
haben wir zum Beispiel besprochen
ja,
vor
da
einer
ist ja doch
Woche.
der Name. Ja, gut, den hast du stilistisch auch kritisiert. Ja, da macht sich ein
Was macht
bisschen
Shane
Kreis.
Burgos? Steckt den Kopf rein, geht nach vorne wie ein Sherman-Panzer und schießt und schießt und schießt. Und wir haben schon Kämpfe gesehen von Shane Burgos, wo du dir denkst, Mensch, der Typ hat ein gutes Timing, schlägt sehr genau, schlägt auch hart und irgendwann fällt er um.
Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt, du sprichst den mir nicht ab. Shane Morris weiß noch ein bisschen was.
Also, ja, ich weiß nicht. Ich werde nicht warm mit dem Camp, aber mei, was nicht ist, kann noch werden. Ich bin ein positiver Mensch und ich denke mal, irgendwann wird es eine Glanzleistung geben oder eine Leistungsexplosion oder auch nicht. Und ich habe recht gehabt. Ich wünsche es mir nicht, aber naja. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Prelims zu beleuchten und deswegen bleibt ihr noch dran, Freunde der Sonne. Und dann sprechen wir über die Vorkämpfe von der UFC Fight Night Holloway gegen Rodriguez. Flo is in the house. Ich bin gut gelaunt und ihr hoffentlich auch hier bei Hackman. MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir sind euch noch die Vorkämpfe, die Preliminary Card schuldig von der UFC Fight Night Holloway gegen Rodriguez. Flo, du darfst dir aussuchen, ob wir von oben nach unten oder von unten nach oben oder von der Mitte nach außen oder irgendwie agieren. Du hast den Plan, du fährst den Bus. Wie Uriah
Hey.
Faber bei Team Alpha Male.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann lass uns von oben nach unten weitermachen. Schon auch irgendwo sportlich der relevanteste Kampf, logischerweise so aufgebaut. Gut, manchmal gibt es da Ausnahmen, aber auf Thiago Moises war ich gespannt.
Ich auch. Ich habe leider nicht viel mitbekommen, weil kurz vor Übertragungsbeginn ich mehr mit der Regie gesprochen habe, als ich die Prelims geguckt habe. Die Tonprobleme habe ich ja hinlänglich beleuchtet. Aber ja, die MMA-Hoffnung Spaniens, habe ich mir
Auf jeden Fall.
gedacht, als dieser Kampf losgegangen ist, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt im Nachhinein erst mitbekommen, dass der Mann zweimal hintereinander relativ hart gestruggelt hat, Gewicht zu machen. Gut, bei einer Größe von 1,91 im Leichtgewicht irgendwo auch keine große Überraschung. Das ist natürlich eine Sache, hat auch Dana White gar nicht geschmeckt. Und auch ein Faktor, den man auch als Zuschauer oder von mir aus als Podcaster dann auch fairerweise mit beleuchten sollte.
Auf jeden Fall.
Ich meine, der Kerl ist recht genau, ja, gut auf einen Monat so alt wie ich. Der kann sich auch körperlich noch weiterentwickeln. Ja, klar, das ist jetzt irgendwie kein 19-, 20-jähriger Junge oder junger Mann. Aber ja, lass den ein bisschen Kraftsport machen, eventuell doch noch ein bisschen Schultermuskulatur irgendwie aufbauen und dann wird der Weg halt weiter ins Leichtgewicht. Das ist so ein Faktor, der mich dann so ein bisschen, der mir diese Begeisterung wegnimmt. Aber auf dem Papier kann man ihn natürlich auch einfach mal auslegen für das, was der in der ersten Runde gemacht hat. Ne? Er hat Islam deutlich länger gebraucht und das ist irgendwie ein Typ, der ins Titelrennen gesprochen wird.
Der aber
Zu
auch einen
Recht.
anderen Stil hat, der die
Ja.
Gegner zerreibt und zermürbt und ihnen die Seele frisst. Und hier war es ja so, Joel Alvarez kommt rein und sagen wir es, wie es ist, wischt den Boden mit Thiago Moises. Also.
Selbstverständlich, aber man kann es ihm halt auch so auslegen. Du weißt, wie es manchmal ist, auch nicht nur in der UFC, generell im Showgeschäft, da sucht man halt irgendwo auch Fakten und Sätze, die sich irgendwo auch groß anhören. In dem Fall, wenn man es ganz gut mit ihm meint und dem den nächsten Kampf, den möglichst größten Kampf, vielleicht den nächsten Paycheck bescheren möchte, kann man das natürlich auch so darstellen.
Absolut richtig. Bevor ich es übrigens vergesse, ich muss diesen MMA-Discord von der Germany Lounge pluggen. Die Leute unterstützen uns so dermaßen, schreiben auf Twitter, auf Instagram. Ein paar von ihnen haben Bewertungen abgegeben hier für diesen Podcast bei Apple Podcasts. Ihr könnt das übrigens auch machen. In den letzten Wochen hat es ordentlich Bewertungen reingeschneit und zwar 5-Sterne-Bewertungen. Das freut uns natürlich außerordentlich. Also gebt da gerne euer Feedback ab bei Apple Podcasts und ja, diesen MMA-Discord. Die MMA Germany Lounge werde ich auch heute nochmal verlinken in den Shownotes und dann könnt ihr euch da unter das Volk mischen, unter die MMA-Fangemeinde hier in Deutschland. Da sind echt gute Leute dabei. Da gibt es ein Tippspiel, da gibt es viele Aktionen, die euch sicher gefallen werden und jede Menge verrückte Menschen und verrückte Menschen mag ich gerne, Flo, weil wenn du nicht verrückt wärst, hätte ich dich auch nie eingeladen hier, ne? Ich mag ja crazy people.
Sagt er zu dem Kerl, der vor dem Podcast noch gemütlich seinen Tee geschlürft hat und sich beim Abendessen überlegt hat, ob das da auch gesund sei. Wenn du wüsstest, wie Otto normal ich manchmal bin. Nein, gute Gruppe kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ist natürlich wie überall irgendwo auch so ein Abbild der Gesellschaft. Gibt Leute, die man irgendwie cooler findet, aber es gibt auch, wie du gesagt hast, super coole Leute. Umso bunter der Haufen wird, umso interessanter wird es, umso belebter wird die Runde. Ich habe da, glaube ich, erstmals Hans Dampf wirklich mit dem bin mit dem in Kontakt getreten. Super, super Kerl. Ich habe dich kennengelernt, das ist natürlich auch ein Geschehen ist, das ich auf jeden Fall cool finde. Dementsprechend auch hier von mir Grüße an den Paten. Ich tue mich zugegeben immer ein bisschen schwer damit, diesen Namen auszusprechen.
War
Den
hier auch schon im
Nicknamen,
Podcast zu Gast.
ja, den Nickname der Pate. Klingt irgendwie immer, als wäre das mein Pate. Das glaube ich so ein bisschen dieser
Patron,
Fakt. Genau,
küsst den Ring.
aber dieser Faktor, der es für mich ein bisschen schwer macht, den immer so zu nennen.
Florian, fahr den
Aber
Wagen vor.
was der an Zeit in MMA Deutschland generell irgendwo investiert, auf jeden Fall, da muss man den Hut vorziehen. Und bei Fighting am Start, bei irgendwelchen YouTube-Videos am Start, die Discord,
Ohne
der
solche
antwortet.
Leute funktioniert es nicht. Also ich bin mega dankbar für diese Community und ich fühle mich da übrigens sehr gesegnet. Also auch beim Wrestling gibt es so treue Fans. Ich kommentiere das Zeug jetzt seit über 10 Jahren und da gibt es Fans, die schreiben mir nach jeder Sendung. Ich bin so dankbar dafür, dass es Leute gibt, die es mir ermöglichen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn keine Zuschauer da wären, dann könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Ich bin so dankbar, dass es solche Leute gibt und dass die das mit solcher Leidenschaft und teilweise auch Fachkenntnis verfolgen. Also wie da mittlerweile diskutiert wird. Ich weiß noch, als wir bei der Zone angefangen haben vor 3 Jahren, da war das der wilde Westen. Da hat man halt gemutmaßt, was da so passiert, aber genau wusste man es nicht. Mittlerweile sind die Leute echt gut informiert, sind voll drin in der Materie und finde ich geil. Feuer, also es ist richtig gut, stabile Community, deswegen schaut einfach mal in die Shownotes rein, mischt euch unter das MMA-Völkchen hier in Deutschland. Übrigens, wo wir gerade bei Pate sind, gestern habe ich mir, ich merke echt, dass ich alt werde. So die Filme, die so rauskommen, so ist nicht mehr so meine Tasse Tee. Ich schaue eigentlich so die Oldschool-Action-Filme der 80er und 90er Jahre, teilweise sogar 70er. Gestern habe ich mir 22 Bullets angesehen mit Jean Reno. Kennst du den Film?
Sagt mir was, aber ich bin zugegeben nicht so Hollywood bewandert. Also nein, ich kann es gerade, wenn dann nicht einordnen.
Es ist mehr so europäisches Kino, also es geht um die Mafia in Marseille und ja, er ist so ein alter Pate und wird dann 22 Mal angeschossen bei so einem Attentat und überlebt das Ganze aber und kommt dann, naja, mit einer Bugwelle an Rache zurück und das ist so genau mein Ding, was mir schmeckt, also nur so mal einen Einblick zu geben in mein Privatleben. Aber hey, wir schweifen ab, wir sind in einem ganz anderen Kosmos.
Meine Güte, es gab doch auch einen guten Mafia-Film mit irgendwie allen nennenswerten Charakteren, der letztes Jahr rausgekommen ist. Ich finde den Titel gerade auch nicht, habe ich auch ewig vor mir anzuschauen, geht 3 Stunden, ich habe noch nicht am
Anfang. Mafia-Filme gibt es ja einige, also angefangen vom Paten, bis, was weiß ich, also da gibt es ja wirklich...
Sopranos war auch voll mein Ding.
War gar nicht mein Ding. Andreas Kaniotakis, der alte Schwarte, hat mir gesagt, ey, das kannst du dir blind kaufen und ich bestelle mir auf Amazon die ganze Box von Sopranos und schaue die ersten 3 Folgen.
Nicht dein Film.
Was ist denn das für ein Käse hier? Dann schaue ich nochmal 3 Folgen, habe mich da durchgequält, habe fast die erste Staffel geschaut, weil Andreas Kaniotakis, mein Freund und Kupferstecher, behauptet, es ist eine gute Serie und man liest ja auch überall, dass Leute das gefällt, aber ich bin so wieder der rosa Elefant irgendwie. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Mit dem Typen, der da bei seiner Psychologin sitzt und nebenberuflich ein paar Leute abmetzgert, weiß nicht.
Ich fand's ganz geil. Dann vielleicht hier noch mein Underground-Tipp. Habe ich jetzt wieder fast schon 2. Egal, wenn wir ganz klassisch in dieser Mafia-Rolle sind, dann schaut euch Boardwalk Empire an. Ja. Auch eine ganz sehr, sehr geile Serie. Spielt zu Zeiten der Prohibition irgendwo parallel mit fiktiven Charakteren vorbei an Al Capone und Lucky Luciano und wie sie alle heißen. Das nicht auf dem Schirm von allzu vielen Leuten, aber wirklich, da bin ich noch überzeugt davon als von den Sopranos. Die kann wirklich was, versprochen.
Ja, gut. Ja, dann kommen wir hier wieder zurück ins Octagon. Wir fliegen aus dem ganz anderen Kosmos mit Warp 10. Ich bin übrigens ein großer Trekkie auch. Können wir auch mal in einer der kommenden Ausgaben beleuchten. Zurück ins Fliegengewicht der Frauen.
Wir haben es noch nicht geschafft zu sagen, was Moises überhaupt gemacht hat.
Haben wir nicht. Haben wir jetzt alle Mafia-Serien aufgezählt, die es irgendwie gibt. Ne? Also,
ja, gut. Moises hat einen riesigen Hühn vor sich versucht, einen rechten Haken oder eine Overhead ins Ziel zu bringen. Nach 2 Minuten ist aber Alvarez der Erste, der trifft, beziehungsweise so trifft, dass es wirklich wehtut, schlägt danach direkt einen Ellenbogen oder mehrere Ellenbogen, so versucht die um die Deckung zu drehen. Moises hält sich noch 1 Minute auf den Beinen und letztendlich sind es auch, als er dann nochmal die Deckung irgendwie hochzieht, diese Ellenbogen, die ihn zu Boden schlagen. So, jetzt haben wir einen Haken dran. Aber wir haben bisher noch nichts dazu gesagt.
Word. Ich schaue übrigens momentan eine Hip-Hop-Doku auf Netflix, aber nee, das wird jetzt wirklich zu weit.
Auch eine in der ARD-Mediathek, Wahrheit und Dichtung, geht so um richtig die Ursprünge von Deutschrap in Frankfurt durch die PI und so, Moses Pelham etc.
Wir beide sind nicht dicht und deswegen beschäftigen wir uns mit Käfigkämpfen und wir kehren zurück ins Fliegengewicht der Frauen. Cynthia Carvillo, die Nummer 5 der Welt, wenigstens vor diesem Kampf, ich glaube, das wird nicht so bleiben, gegen die Nummer 12 der Welt, Andrea KGB Lee. Boah, das hat mir wehgetan, was ich da gesehen habe. Das habe ich nicht gerne gesehen, dass eine auf dem Stuhl sitzt und weint und nicht mehr rausgehen will und ich muss tatsächlich sagen, ich fand's aber gut, weil lieber sagst du, nee, das ist jetzt momentan der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt, hier will ich momentan nicht sein, ich kassiere keinen weiteren Schaden. Ich spreche natürlich von Cynthia Carvillo, die nach Runde 2 nicht mehr rausgeht. Das Ganze endet natürlich durch TKO, also Corner Stoppage. Die hat ihr Mojo verloren, Flo, die hat ihre Aggressivität verloren, ich habe die gar nicht wiedererkannt.
Ja, Suche nach Faktoren, die das irgendwo mit sich gebracht haben, ist schwierig, tue ich mich ganz schwer. Die OP, die Verletzung ist so das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Aber warum das, ja, das Kämpferherz nehmen sollte, ist irgendwo, da fehlt noch ein Puzzleteil für mich, gedanklich. Mache ich mir trotzdem, also ist irgendwie noch kein stimmiges Bild für mich. Recht hast du, das Gefühl habe ich auch. Die Takedowns, die sie versucht hat, wirkten richtig herzlos und irgendwie so,
Die war nie
ja,
in diesem
gar nicht
Kampf.
entschlossen so richtig. Also.
Die war nie in diesem Kampf. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das war auch zu früh. Also, nach dieser Niederlage gegen Jessica Andrade, das war ja auch TKO Stoppage in Runde 1 vor 2 Monaten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt war, um schon wieder zurückzukehren. Nach gut 8 Wochen wieder zwischen die Oktagonwände zu steigen, nach so einer Stoppage. Hat mich von Anfang an ein bisschen gewurmt, dass das so zustande kommt.
Ich hätte dir eigentlich schwören können, die schafft Andrea Lee tatsächlich. Also ist jetzt auch wieder, ne, warum sollte ich mir dieses Grab schaufeln nach so einem Kampf? Aber ich bin auch, wie irgendwie in dieser Folge schon mehrmals gesagt, ein ehrlicher Mensch. Also ich hätte gedacht, das Ringen macht's aus, aber ich hatte bei nicht einem Takedown-Ansatz überhaupt die Hoffnung, dass es etwas werden könnte. Also das war wirklich, ja, wie du gesagt hast, die kam nicht in den Kampf. Dann nach Runde 2 zu sagen, ich will nicht mehr, ist halt irgendwo auch so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich kann man es einfach nur aus Karrieresicht und wie wird Dana White das sehen und wie werden die Fans das betrachten, sich irgendwie auslegen. Und dann kann man natürlich sagen, du nimm die 15 Minuten Prügel mit, du bist halt die Schlechtere, es muss eine Verliererin geben. Aber ich würde auch sagen, hey, ist vernünftig, ist irgendwo auch charakterstark, auch einfach mal zu sagen, heute ist nicht mein Tag, die ist die bessere, komm, was bringt's denn? Dass sie dann weint, ne, in einem Business, in dem man nur die Hälfte verdient und natürlich auch einfach zukünftige Türen sich zumindest mal vorerst recht feste schließen und ne, das Schloss wird auch gefühlt zweimal umgedreht, wenn es wirklich darum geht, Top 5 zu erreichen und da mitzuspielen. Klar, bittere Pille. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht sagen, also ich habe schon Stimmen gehört von wegen, wenn du aufgibst, dann brauchst du nicht mehr zu heulen, wo ich mir auch denke, ey, Leute, ihr rafft halt irgendwie nicht, wie viele Faktoren da auf einmal auf diese Frau einprasseln.
Ich sag so, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sag, das sollte viel öfter passieren. Wir sehen es viel zu oft, dass Kämpfer oder Kämpferinnen chancenlos, viel chancenloser als in diesem Kampf, aussichtslos zurückliegen, irgendwie nicht mehr richtig laufen können auf einem Bein, irgendwie du hast das Gefühl, die Hand ist gebrochen und es ist überhaupt keine Siegchance mehr da und man tafft es irgendwie aus und man go out on your own shield und die like a warrior und den ganzen Käse, den man dann hört. Ich finde, für die Karriere eines Kämpfers oder einer Kämpferin ist es ein viel mutigerer Schritt zu sagen, Leute, ich breche heute ab, als das Ganze durchzustehen. Weil du weißt ja, wie es heutzutage ist. Der ganze Müll, der ganze Mist in den sozialen Medien, der dann von irgendwelchen Couch-Warriern dann bei dir abgeladen wird, das tut meistens mehr weh als die Schläge im Oktagon.
Auf jeden Fall, ich wünsche mir halt viel früher, also letztendlich am Punkt, an dem du dir wünschst, dass der Kämpfer aufgibt, ein Handtuch. Also, warum muss es so weit gehen, dass der Kämpfer sagt, ich will nicht mehr und dann muss, also er braucht den Mindset. Ich kann jeden schlagen an einem guten Tag, auch der Champion, ich kann da bis oben hin, ich bin zu Recht in der UFC und dann musst du irgendwie auch einfach mal verdauen, dass du einfach aufgegeben hast. Du hast nicht mehr weitermachen wollen, du hast nicht mehr die letzte Runde bestritten. Werf der Ende der zweiten Runde das Handtuch. Sie kann sich in 2 Wochen einreden, ach, ich hätte da auch in Runde 3 vielleicht nochmal zurückkommen können und nicht diese psychologische Last doch einfach aufgegeben zu haben, mit sich schleppen. Ich glaube, das ist letztendlich die Sache, die ich mir viel früher wünsche und die man im MMA nie sieht, gefühlt. Also ich wüsste nicht, was das letzte Handtuch war, das ich mich erinnere.
Ich habe es schon oft gesagt, spontan fällt mir der Tony Ferguson-Justin Gaethje-Kampf ein, wo ich
Ja,
halt einfach
super
sage,
Beispiel.
Leute, holt den da raus.
Calvin Kattar,
Max
ja,
Holloway
den,
gegen Calvin
genau,
Kattar, ne? Also
den Franzosen, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Denis,
Benoit Saint-Denis, ja.
ja,
Holt den einfach raus. Also,
ja.
was soll das noch? Also, aber ja, gut, werden wir nicht reparieren. Ich sag halt nur, und dafür stehe ich auch, Leute, jemand ist nicht verachtenswert oder weniger respektabel, weil er sich für so einen Schritt entscheidet. Ich glaube, das im Gegenteil, das erfordert sehr, sehr viel Mut, das vor einem weltweiten Publikum zu machen. Und Cynthia Calvillo ist ja wirklich keine Unbekannte. Also, sie hat diese die letzten beiden Kämpfe davor gegen Jessica Andrade und Caitlin Chookagian auf nummerierten Cards gekämpft. Und sie hat schon Cards geheadlined, hat im Main Event gegen Jessica Ai damals gewonnen. Also sie ist ja wirklich kein kleines Licht in dieser Division und auch eine der bekannteren Frauen, Gewichtsklassen übergreifend in der UFC. Und dass man dann mit dem Renommee, mit dem Namen sagt, nee, heute ist nicht mein Tag, ey, da ziehe ich meinen Hut und da gibt es nichts zu kritisieren. Und ich glaube, das ist mein letzter Analysepunkt an der ganzen Sache hier, sie täte gut daran, jetzt mal die Reißleine zu ziehen, sich mal länger wegzunehmen und mal auch vielleicht mal 2 Monate nichts zu machen. Einfach mal Birne auslüften, resetten, so über Weihnachten ist jetzt eh egal so gefühlt und dann im neuen Jahr wieder mit einem neuen Plan durchstarten. Denn jetzt hat sie 3 Niederlagen in Folge, so überstürzt in den nächsten Kampf reinzuhechten, bringt sowieso nichts, weil wenn du 4 in Folge verlierst, dann bist du weg vom Fenster.
Ja, muss man auch können. Ich glaube, wenn ich mich versuche, so ein bisschen psychologisch selbst zu analysieren, wäre ich so ein Typ, der voll zu drängen würde, seine Fehler ausbaden zu wollen. Verstehe ich schon auch, dass man eigentlich, ich brauche jetzt schnell einen Sieg, danach bin ich irgendwie wieder bei einem guten Mindset und so eine Niederlage wurmt mich. Aber ich glaube, aus sportlicher Sicht wäre es die beste Sache. Könnte mir halt gut vorstellen, dass es einige Athleten gibt, die da eine Stimme von außen brauchen. Ein Trainer, der sagt, nein, ich melde dich zu nichts an, du nimmst dir diese Pause, ich zwinge dich gefühlt dazu.
Da sind wir wieder beim Thema. Da ist die Ecke mehr gefordert als der Athlet. Die Ecke kann dich am neutralsten beurteilen. Wie oft passiert es dir im Leben bei irgendwelchen Sachen, dass deine Lebenspartnerin oder Eltern oder irgendwie, teilweise sind es die Kinder bei mir, sagen, keine Ahnung, du verrennst dich in irgendwas und die Kleine sagt, Papa, mach mal langsam, alles gut. Dann denkst du dir, wow, ja, stimmt.
Vielleicht hört sie die Kleine.
Wenn man es eilig hat, soll man langsam gehen, hat Bruce Lee früher gesagt. Ne? Und weiß nicht, hatte wahrscheinlich auch von irgendwem geklaut. Aber im Endeffekt ist es so. Im Endeffekt ist es so, dass sich andere Leute oftmals besser beurteilen können, als du das selbst kannst. Und hier wäre es nötig, dass die Stimme der Vernunft aus der Ecke kommt bei Cynthia Calvillo. Ich würde es ihr wünschen, das ist eine richtig sympathische Frau.
Langsam ist gründlich und gründlich ist schnell.
Konfuzius?
Weisheit. Keine Ahnung. Irgendein Mathelehrer oder so. Ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber hat sich eingebrannt. Es war halt. Also, sicherlich hat der den Spruch auch dann irgendwie nachgeplappert. Aber passt. Konfuzius, ja, würde ich mich jetzt nicht gegen wehren, wenn du sagst, doch, bin mir relativ sicher. Ja, ist eine Wahrheit dran. Ne? Lieber holst du die Siege und die einmal im Jahr. Letztendlich wird der Weg in die Top 5 schneller. Als wenn du da irgendwie alle 2 Mal im Jahr antrittst und jeden zweiten doch verlierst, wenn wir da versuchen, den Spruch dann die Weisheit ins MMA zu übertragen. Kann schon sein. Ich hoffe, sie hört auf uns. Vielleicht spricht sie ja Deutsch und hört Hackmans MMA schon.
Ja, wäre mir sehr zu wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein feiner Kerl, da kann die Cynthia Calvillo auch mal reinhören. Ne? Nächster Kampf, Federgewichtsdivision der Männer, Sean Woodson gegen Colin Anglin. Sean Woodson wie ein Sniper, Wortspiel beabsichtigt. Nicht viel Power der Mann, aber erstklassige Shot Selection und richtig gutes Boxen. Das war lecker.
Ja, gut, kann man auch als Gegner einfach nur, also für den Gegner einfach nur Mitleid haben. Mit gutem Striking und so einer Reichweite da irgendwie gegenüberzustehen. Stolze 21 Zentimeter waren es laut Topology, die Anglin Colin da überwinden musste. Hat es auch natürlich engagiert versucht, teilweise versucht, selbst einfach in den Druck zu kommen, gefühlt die erste nehme ich notfalls, aber dann kann ich 2 andringen, vor allem versucht zuzuschlagen, weil Woodson halt schon die Distanz verkürzt hatte, sprich Konter zu schlagen, an sich gute Ansätze, weil ich will mal dem Mann anderes auf den Weg geben, aber hat ziemlich mit gestruggelt. Verständlicherweise ist dann letztendlich durch Bodyshots und wie du gesagt hast, Shot Selection, die waren mies, die waren in guten Momenten an die richtige Stelle angesetzt, durch diese eingeknickt. Hätte nicht sein sollen für den Mann. Sean Woodson spannend. Wie gesagt, ich finde den optisch so ein, ja, ulkig ist ein bisschen zu lieb ausgedrückt.
Das ist
Ich will dem Mann zu essen geben, aber
kennst du noch Inspector Gadget von früher?
Ja.
Der Inspektor, der die Arme ausfahren konnte und die Beine. Oder von Fantastic Four, so die Gummiarme und Gummibeine, so kommt er mir vor. Also 1,88 im Federgewicht. Mit fast 2 Meter Reichweite, 198 Zentimeter Reichweite im Federgewicht. Junge.
Kein schlechter Vergleich. Meine Generation hätte Monkey D. Ruffy gesagt. Das
Okay.
vielleicht für die jüngere Generation. Den meinte eigentlich der Sebastian.
Ja, der alte Mann hier, der auch in der Leitung ist. Zum Vergleich dazu, Max Holloway, der im Main Event stand, 1,80 ist ja auch schon großer und tut sich richtig schwer auch. Sah übrigens auch übel aus auf der Waage. Das haben wir in der vergangenen Ausgabe gar nicht so erwähnt, aber ich weiß nicht, ob Max Holloway bis zum Ende der Karriere im Federgewicht bleibt. Ich denke, dass er da die größten Erfolgschancen hat, dass er da auch hingehört, aber das ist ein harter Cut. Aber was reden wir hier? Max Holloway ist 1,80, der andere ist 1,88. Wahnsinn. Max Holloways Reichweite im Vergleich, auch relativ lang, mit einem guten langen Jab gesegnet, 1,75 die Reichweite. Sean Woodson hat 1,98.
Laut Topology 2,1
Auf alle Fälle ist er richtig
Meter.
lang.
Auf jeden Fall ist er, ja. Kann er dir auch, kann er in jedem Schrank auf jeden Fall die Dosen auch aus der obersten Schublade holen.
Kann die Fenster im ersten Stock ohne Leiter putzen. Also überhaupt kein Problem für den Mann. 50 Significant Strikes zu 8. Ich glaube, das ist die Sprache dieses Kampfes in Zahlen und Fakten. Den hat er ganz schön zerbrochen. Und zwar nicht mit Power, sondern mit guter Trefferauswahl, mit feinem Auge, schön abgewechselt, auch immer gut zum Körper gegangen. Das hat ein paar Mal mächtig wehgetan und hat ihn dann am Zaun zerlegt, ne?
Ja, es ist natürlich auch lange Wege, lange Hebel letztendlich, die der Muskel von dem schlägt. Also man, der sieht so, ja, so dürr aus, aber ich glaube, dieser 2-Meter-Lulatsch, der hat mehr Kraft, als man ihm ansieht. Also ich
Ja.
schätze, wenn der so einen Bodyshot wirklich eklig in die Rippen reinbohrt, dann merkt man die.
Ja, dann gehen wir weiter ins Fliegengewicht der Frauen. Courtney Casey gegen Liana Jojoua. Casey gewinnt 30-27 auf allen Zetteln, obwohl sie sich in der ersten Runde die Hand gebrochen hat. Fighting Spirit ist da mal das Stichwort, das es anzusprechen gilt. Schöne High Kicks habe ich in Erinnerung. Ich finde, die entwickelt sich. Also, mei, Flo, was will man hier groß analysieren? 30-27 mit gebrochener Hand, schön zum Sieg gecruised. Courtney Casey hat sich, ich glaube, so kann man es runterbrechen, für höhere Aufgaben empfohlen.
Das ist ja auch ein guter Name. Also den hat man schon auf dem Schirm. Hätte ich auf dem Papier auch so vermutet. Und man darf gespannt sein, wo die Wege noch hingehen.
Auf jeden Fall.
Wenn sie da anknüpft an der Leistung, sind das alles Gewichtsklassen, in denen es auch schnell gehen kann. Vielleicht, ne? Cynthia Calvillo, entweder, war ja auch, ja genau, Fliegengewicht, entweder Cynthia Calvillo weiter in den Abgrund stoßen oder auf dem auch schon eigentlich renommierten Namen weiter hochklettern. Wie wäre es denn mit der Überlegung?
Klingt ganz gut, klingt eigentlich ganz fein. Also hier Courtney Casey, Liana Jojoua in Zahlen nochmal Significant Strikes insgesamt 89 zu 34. Was willst du machen? Also ich habe das Ding auch sonnenklar 30-27 gewertet, obwohl Jojoua ein paar Mal Takedowns versucht hat und sogar bekommen hat, aber nicht viel anzufangen wusste damit. Ja gut, dann ist hier auch alles gesagt. Dann spazieren wir weiter ins Leichtgewicht der Männer. Mark Dia Casey gegen Rafael Alves. Da habe ich ein bisschen mehr zu sagen, denn das sieht auf den ersten Blick sehr, sehr klar und eindeutig aus. Man hätte aber nicht unbedingt damit gerechnet, dass das so kommt.
Ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, aber habe gehört, dass der eigentlich eine ziemliche Hoffnung für England war. Der wurde hochgehandelt, als er in der UFC begonnen hat. Ist jetzt wirklich ganz schön auf dem absteigenden Ast. Ich hoffe, dem Mann wird eine weitere Chance gegeben. Ja, Runde 2, also es war irgendwie eine eindrucksvolle Sequenz, finde ich. Du hast gesagt, du willst viel dazu sagen. Ich hätte irgendwie nur diese Finishing-Sequenz so
Runde 1, glaube ich, war es,
hervorgehoben.
glaube ich sogar, oder? Guillotine, Runde 1.
Was ist Runde 2? Okay. Oh. Wird auf jeden Fall ein Jab gelandet. Diakis kommt ins Wackeln. Es wird versucht, ein Flying Knee hinterherzubringen, das letztendlich so eher so die Schulter so ein bisschen trifft. Und aus dem heraus, wirklich ein Bewegungsfluss, wird diese Guillotine gegriffen. Also, das war gefühlt wie so eine Kombi, die genauso eingeplant war. Jab, Flying Knee und Guillotine. Ja, ziemlich beeindruckend, wie schnell da Entscheidungen getroffen wurden. Denn selbstverständlich war das nicht so prophezeit. Ja, nach dem Jab, wenn der wackelt, schnell zu entscheiden, da noch versuchen, so die Waffe mit dem höchsten Schaden, mit dem potenziellen, ins Ziel zu bringen. Okay. Aber einstudiert aus dem Flying Knee heraus eine Guillotine zu ziehen, ich glaube, das war, wie gesagt, vor allem nicht beim Moment des Abhebens, so geplant, fand ich, ja, fand ich eindrucksvoll.
Ja, der Casey hat ja diesen Wahnsinns-Run bei Bama, 5 zu 0 war er da, kam mit 9 zu 0 in die UFC und hat die ersten drei Kämpfe gewonnen. Da haben alle gedacht, Junge, Junge, wo soll das hinführen? Und in den letzten sieben hat er 5 verloren. Also ja. So kann sich das Blatt wenden. Also Wahnsinn, das war so ein hochgejubelter Mann mit so großen Vorschusslorbeeren und ich habe ihn auch immer noch nicht abgeschrieben. Ich bin da bei dir, also das Talent ist da. Aber hier wird dann deutlich gefinisht, deutlich.
Diese Vorstoßarbeiten interessieren die UFC halt nicht. Cameron Worthy wurde heute entlassen, beziehungsweise hat heute offiziell gemacht, dass er entlassen wurde. Alter, war ich zu Beginn überzeugt von dem. 3 Kämpfe in Folge verloren, mach's gut, Cameron. Wahnsinn. Ich hoffe wirklich, wirklich, hier wird nochmal eine Chance gegeben, denn ja, an sich, ich hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwie eindeutig endet und letztendlich war es das ja auch nicht so sehr, ging halt schnell. Also ich glaube, wenn die 10-mal kämpfen, gewinnt hier Alves nicht 10-mal. Das möchte ich nur sagen.
Auf jeden Fall, aber Alves ist ein interessanter Typ, war drauf und dran, Fußballprofi zu werden, hatte dann einen Fahrradunfall und das hat wiederum die Fußballerkarriere verhindert. An seiner Stelle würde ich vielleicht noch ein paar Salti vorm Kampf machen. Also ich glaube, waren nur 3 oder 4, also hätte das schon 7 oder 8 machen können. Also ich würde noch mehr auf den Salto setzen vor dem Kampf. Mit Sicherheit sinnvoll, wenn man die volle Explosivität dann für den Kampf zur Verfügung haben will. Augenzwinker, Augenzwinker.
Ich glaube, Bisping war es, war auch sehr enttäuscht, hat ihm nochmal gesagt, so mit Michael Pereira, Michael Pereira da was reden sollte. Der hat da glaube ich, die Qualität für Nachhilfestunden.
Ich kann ich nicht beurteilen, weil ich habe so einen Mischmasch aus spanischem und englischem Kommentar gehört, konnte ich nicht rausfiltern, aber gut, haben wir alles erwähnt, aber Michael Bisping finde ich allgemein sehr interessant, also du siehst ja hier bei mir im Hintergrund, ihr könnt es nicht sehen, ich glaube, wir sollten wirklich einen YouTube-Kanal machen, das Buch von Michael Bisping steht in meinem Regal und das ist ein sehr, sehr gutes Buch, in meinen Augen das beste Buch eines MMA-Fighters aller Zeiten und Bisping ist ein interessanter, witziger Typ teilweise auch, finde ich, und sehr fachkundig, mischt das gut und auch sein YouTube-Kanal gefällt mir ganz gut. Hat mir das mal angeschaut, sehr professionell produziert.
Das definitiv, hat ja auch schon lange einen Podcast, inzwischen seinen Co-Host da irgendwie sich mit dem zerstritten. Ich bin super dankbar, bin eigentlich seitdem überzeugt von dem Podcast, bin mir sicher, der wird dann nochmal irgendwie jemanden ranholen, der dann wirklich auch die klare Co-Host-Rolle holt. Believe You Me heißt der Podcast. Ja. Wie hieß denn der?
War doch dieser Komiker, ich komme gleich drauf.
Genau, ich komme auch, es liegt ja auch auf den Lippen. Der war jedenfalls so für mich so unangenehm, der war so pubertär. Der hat dann irgendwie ungefragt von irgendwelchen Chicks gesprochen und von wo sind die schönsten Frauen, die führen irgendwie ein Gespräch mit Paul
Gomez,
Craig.
Gomez.
Ja,
Luis Gomez.
Luis Gomez, genau. Wie wenn du so mit so einem spanischen Namensgenerator so zweimal draufgedrückt hast und dann kam so Saul Niguez und dann Luis Gomez raus. keine Ahnung, die führen ein Gespräch mit Paul Craig, die reden gerade irgendwie darüber, wie schön Schottland ist und der sagt ungefähr, aber die Frauen da finde ich nicht so hübsch. Ich fand den richtig unangenehm. Wie gesagt, der kam mir pubertär vor.
Paul Craig mag ich ja auch sehr gerne.
Super, super Typ wirklich. Dementsprechend, also YouTube-Kanal auf jeden Fall top, Podcast auch. Michael Bisping, ich habe ihn ein bisschen lieben lernen müssen.
Ich auch. Ich kann mich noch erinnern, damals, als ihm Dan Henderson böse das Fressbrett poliert hat, dass ich voll auf Hendos Seite war. Hendo war so ein mega Idol für mich, war so ein ehrlicher Typ, war kein technisch guter Kämpfer, war ein solider Ringer mit einer bombenrechten Hand, also sprichwörtlich und buchstäblich war ja die H-Bomb. Und dann gab es ja diese Fehde. Was ich aber über die Jahre gecheckt habe, und das ist auch ein bisschen so mein Wrestling-Brain, dass Bisping ja immer versucht hat, diese Kämpfe zu hypen, diese Rivalitäten anzustacheln und anzufeuern und da Öl ins Feuer zu gießen, ist überhaupt kein unrechter Kerl. Also keine Ahnung, alle Rivalitäten, sogar gegen Anderson Silva, wo er ja selbst zugibt im Buch, das war mit sein größtes Idol aller Zeiten, da hat er versucht, die Nicklichkeiten auszupacken und das persönlich zu machen in der Fight Week, aber das gehört dazu, Klappern gehört zum Handwerk.
Ja, und der war auch, also der war eklig, aber nicht so richtig unter die Gürtellinie. Der war einfach sehr schlagfertig. Also ich weiß, jetzt, keine Ahnung.
Genau.
GSP sagte so, was willst du denn jetzt machen nach deiner langen Pause? Also, was hast du verbessert? Und sagt nicht a lot of things und imitiert den so lustig. GSP kommt gar nicht drauf klar, dass der Typ gerade Shit-Talk gemacht, leckt sich so über die Lippen. Und bist du einfach nur, was bist du jetzt, eine Eidechse? Es war ja nicht eklig, aber es war halt sehr schlagfertig. Also in der Sekunde... Ich weiß nicht.
Wird halt auch mit, du musst halt auch sagen, wird halt mit einem Auge Mittelgewichtschampion.
Ja.
Das ist so eine Gänsehautgeschichte. Also wirklich, wenn ihr Bock habt auf ein gutes MMA-Buch, ich verdiene nichts dran, aber kauft euch dieses Buch von Michael Bisping. Ist auch wirklich viel dabei, was man fürs Leben übernehmen kann. Quitters never win. Das ist so in der nutshell auch meine Lebenseinstellung. Wer es nicht probiert, der schafft es nie. Du musst es einfach versuchen. Du darfst nicht aufgeben und irgendwann kommt was raus. Vielleicht ist es nicht das ganz große Ding, was du dir in deinen Träumen da zusammengesponnen hast, aber Quitters never win, das ist eine Lebenseinstellung, mit der kann ich sehr gut leben, mit der kann ich gut fahren und die fühle ich und das Buch ist echt gut geschrieben. Ich hatte ja den Autor seines Buches auch hier im Podcast zu Gast, für eine
Krass.
Doppelausgabe. Musst du dir auch mal reinziehen, gibt es bei
Ja.
den vergangenen Ausgaben kostenlos zu hören. Feiner, feiner Typ und auch einer mit einer rasiermesserscharfen Meinung.
Nice, höre ich 100%.
Muss es dir mal geben. Ja, Doppelausgabe gewesen. Tatsächlich hier bei Hackmans MMA-Show. Ja, ein Salto wäre noch gegangen bei Rafael Alves, bin ich mir sicher. Leistung war super. Dear Casey, das habe ich gelesen heute, trainiert ja mit Khamzat Chimaev. Und da ging es darum in diesem Artikel, dass sie ihn befragt haben: Komm, jetzt sag mal, wie ist denn das? Wie ist denn der so? Ist er wirklich so? Und er sagt so: Er ist der Real Deal. Hamzat ist das Monster in diesem Gym und du willst nicht mit Hamzat irgendwie auf die Matte müssen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Ich bin nicht allzu vernetzt in der Welt des MMAs, aber vielleicht könnte ich mal bei Gelegenheit einen Bellator-Kämpfer, einen Trainingspartner von Khamzat hier in den Podcast holen. Sehr sympathischer Typ. Grüße nach Wien auf jeden Fall. Grüß dich, Darko. Vermutlich hört er nicht rein, aber eventuell schickt ihn das ja irgendwer. Habe ich ja auch schon mal zitiert. Der beschreibt auch gruselige, gruselige Trainings, ja, wie soll ich sagen, Einstellung dieses Mannes. Also die Stimmen häufen sich, die irgendwie alle in die gleiche Richtung schlagen. Wir haben es schon mal gesagt, gruselig irgendwo, aber natürlich auch ja, vielversprechend und macht Hoffnung. Ich will nach wie vor nicht in die Glaskugel schauen, aber du hattest sie vorhin angesprochen. Vermutlich auch das ein Blick, den du ganz gerne schon mal erhaschen würdest.
Ja, Khamzat Chimaev, ich meine, das ist ein Typ, der destruiert halt die Gegner. Ne? Also das ist ja, besiegt sie nicht nur, ja, eliminiert, so möchte ich das mal nennen. Und ich glaube, dazu muss man auch so trainieren, um dann ja diese Leistung zu bringen und auch dieses Mindset zwischen die Oktagonwände zu transportieren. Ja, das war der vorletzte Kampf der Prelims. Wir haben noch einen. Daun Jung besiegt Kennedy in Chukwu. Oh, das ist auch ein schwieriger Name, sagst du mal dreimal schnell
Nein,
hintereinander. Kennedy in
danke.
Chukwu, Kennedy in Chukwu, Kennedy in Chukwu. Das wäre ja der Beat für einen Rap eigentlich auch, ne?
Ja, aber da kommt der Profi raus. Ich hätte auf jeden Fall einen Knoten in der Zunge.
Junge,
Und
weißt du,
ich.
wie ohne, also manche denken, ja, Kommentator sitzt sich hin und labert. Wie ich mich teilweise vorbereite, wie ich recherchiere, wie man diese bescheuerten Namen ausspricht. Also,
Sag mal, Johannes Nachnamen?
Jędrzejczyk.
Ist doch so einfach. Die Amis sagen immer Young Jaycheck. Als ob die, also wie jung, egal.
Also, ich war damals bei der UFC, war was, Hamburg auf der Pressekonferenz und da hat sie auch Jędrzejczyk.
Bei Dritt kommt da nicht ein Dritt. Naja,
Nee.
egal wie, ich habe Respekt vor
Petrjan.
dir.
Petrjan kann ich sagen. Aber ja, ich kann
Ich
auch die
krieg's, glaube
R's
ich, noch
verschiedene
hin.
Rollen. Ich kann ein R und ein R wie in Bayern. Das ist, kommt einem sehr zugute, wenn man in dieser Welt unterwegs ist.
Sechukwu,
Tschuku.
jedenfalls, ja, irgendwie so holprig wie sein Name in dem Kampf.
Tschuku. Tschuku. Das ist wie so ein Rap. Das,
Die
ne?
Beatbox-Künste,
Brrr.
für die ist auf jeden Fall auch hier gesorgt. Man muss sich ja irgendwo auch immer neu entdecken.
Skirt. Moneyboy können wir mal holen.
Nein. Nein, danke.
Moneyboy.
Vielleicht hat Darko ja auch ein paar Stories von dem. Da sind wir in Österreich. Meine Güte, der Kennedy.
Ja, der Kennedy, der John. Ah, der, ja.
Ja, der Kennedy in Sichukwu, der Mann mit dem Beatbox-Namen, hat ja von mir tatsächlich so ein bisschen Hype bekommen. Ich wollte dem Mann irgendwie ein bisschen Augenmerk mitgeben. Ist halt, ja, seine letzten zwei Kämpfe haben mich irgendwie überzeugt. Die haben mich amüsiert. Da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, der Junge wird es irgendwann peilen, dass er echt Kraft hat. Aber hat in dem Kampf ja wirklich gar nichts gezeigt. Also, es war generell Er hat jetzt die Laune auf UFC irgendwie nicht allzu sehr gesteigert. Ich bin mit dem Kampf eingestiegen. Es war so eine halbe Runde abtasten, aber auch nicht so ein um sich rumtänzeln und irgendwie sich wirklich, die haben voreinander gestanden, wenig bis kein Footwork. Immer mal so versucht, irgendwie so einen Winkel durch Neigen des Oberkörpers sich zu erarbeiten, nicht nur so wirklich durch einen Jab. Und dann wird er am Ende des Tages ja durch einen Ellenbogen auf die Deckung ins Wackeln gebracht und gefinisht.
Das war also oldschool, das war oldschool. Das wirkte fast nicht wie Light Heavyweight, sondern mehr wie Heavyweight, muss ich sagen, ja. vom Anschauen her. Ja, oldschool Elbows von Da und Jung durch die Deckung, gut getimed, auch genau gesetzt. Gut, mit besserer Beinarbeit, mit besseren Maidbewegungen kann man die auch mal verhindern, aber man muss halt mal festhalten, der Typ ist jetzt seit 15 Kämpfen ungeschlagen, 5 Auftritte in der UFC, auch hier immer noch ungeschlagen und am Ende sagt er, come on, I want everybody, so, ganz schlechter Akzent jetzt, also kann ich wissen, ja, nicht besser, gut. Aber
du kannst alle Namen, da muss man nicht noch jeden, da ist Bisping auch natürlich top drin, ne? Das kann ich ihm auch nochmal hier, die Lorbeeren für den Podcast kann ich ihm noch hinterher schieben, das kann er gut.
Ja, ein paar Imitationen kann ich tatsächlich gut, ich kann mich hier nicht mehr erinnern, wie er gesprochen hat, also er hat halt gesagt, come on, I want everybody, gebt mir egal wen, ich hau alle weg. Ja, auf jeden Fall mal für höhere Leistungen und höhere Gegner, höher gerankte Gegner auch mal empfohlen hier mit so einer Leistung. Also K.O. in Runde 1 nach 3 Minuten, 4 Sekunden, kann man mal machen.
Gegen jemanden, der aus 3 Siegen kommt. Ne? Ich habe es eben mit Arce gut gemeint. Das kann man auf dem Papier auch so auslegen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch Kennedy wird noch den einen oder anderen umhauen, aber der muss sich die Pause geben, die du Cynthia Calvillo auch
verschrieben hast.
Dr. Dann Hacke. Bin ich mal so frei und läute unsere Pause ein, unsere 24-stündige Pause. Ich habe, glaube ich, für heute nichts mehr zu sagen. Lass uns vielleicht noch so eine kurze Folge aufnehmen, wirklich mal so ganz kurz drüber ruschen über die nächste Fight Night. Vielleicht 1, 2 neue Kampfansetzungen, die ich auf Lager habe, besprechen. Ich würde an der Stelle einfach schon mal mich verabschieden, mich bedanken für die weitere Gastfreundschaft. Hoffe, jedem Zuhörer hat es gefallen. Wir haben auf jeden Fall noch 1, 2 News, die man besprechen kann. Kleiner Teaser natürlich, irgendwie das Geschehen im Weltergewicht. Was passiert denn mit Leon Edwards? Ich glaube, das ist so ein Thema. Ist schon so ein bisschen in die Vergangenheit gerückt, aber wir haben eben eine Woche lang nicht miteinander gesprochen. Bei uns noch Thema. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast und freue mich bereits auf morgen.
Okay, ich werde mich nicht vorbereiten. Ich lasse das einfach über mich ergehen und send location. Also, so long, Hackman out.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.